Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist der Treffpunkt auf DRS1. Und der Treffpunkt, der ist heute an einem Ort, wo vermutlich Geschichte geschrieben wird. Wir sind in einem Hangar in Bayern. Und in diesem Hangar steht ein Flugzeug, und zwar ein besonderes Flugzeug. Es ist Solar Impulse. Das erste Flugzeug, das mit Solarenergie mehrere Tage und Nächte am Stück in der Luft sein soll, das ausschliesslich mit erneuerbarer Energie rund um die Welt fliegen soll. Das ist das Projekt von meinem Abenteurer Bertrand Piccard und dem Ingenieur André Borschberg. Und das Flugzeug, das steht genau hier vor meinen Augen. Und es sieht ziemlich eindrücklich aus. Es hat riesige, schmale Flügel, eine Spannweite von 63 Meter gut. Das ist etwa gleich breit wie ein Airbus 340. Dabei ist es aber viel leichter. Es ist etwa nur so schwer wie ein VW Golf. Das Flugzeug soll zeigen, dass wir nicht abhängig sind von Kerosin, Kohle oder Erdöl, dass es auch anders geht mit erneuerbarer Energie. Wir lassen uns das Flugzeug erklären von den beiden Entwicklern, Piccard und Borschberg, wollen die Philosophie dahinter entdecken und herausfinden, ob das Flugzeug einen Meilenstein darstellt in der Geschichte der Aviatik. Der Treffpunkt verleiht Flügel. Am Mikrofon Simon Hulliger. Guten Morgen.
J'aimerais être une idole que sur des lèvres enflammées on lise mes paroles. Hélas, personne ne me voit et pourtant je m'efforce de donner un peu de joie à ces bêtes féroces.
DRS1 mit dem Treffpunkt live von Bayern. Wir sind in dem Hangar, der heute eingeweiht wird. Der Hangar, wo drinnen Solarimpuls steht. Das Flugzeug von Bertrand Piccard und dem André Borschberg. Ein eindrückliches Flugzeug, das nur mit Sonnenenergie rund um die Welt herum fliegen soll. Wir haben letzte Woche einen Aufruf gemacht, haben zwei Hörer ausgewählt, die mitkommen dürfen, die sich das Flugzeug hier aus nächster Nähe anschauen dürfen. Es sind das der Werner Neier und der Marc Schneeberger. Guten Morgen, Herr Neier.
Guten Morgen, Frau Holliger.
Herr Neier, der hat jetzt bereits dürfen das Flugzeug anschauen, allerdings nicht aus nächster Nähe, man darf nämlich nicht daran her, aber so von der Galerie aus hat er darauf anschauen. Was sind eure ersten Eindrücke?
Es ist gigantisch, weil wenn ich sehe, dass ein A330 oder 340 etwa gleich breit ist, dann ist es wahnsinnig, wenn man das Flügel jetzt sieht. Und das ist alles so filigran. Und ich meine eigentlich fast, dass Mühe in der Luft bei den kleinsten Turbulenzen auseinandergehen.
Das werden wir dort Experten fragen, die das entwickelt haben, ob das so ist. Herr Schneeberger, eure ersten Eindrücke von diesem Flugzeug?
Ja, ist bei mir ähnlich. Also auch die Lichtbauweise, die riesige Flügelspannweite. Und dann, wenn man das Gewicht hört, man hat fast das Gefühl, wenn man ankommt, geht es auseinander.
Das sollte natürlich nicht so sein. Vielleicht habt ihr es jetzt auch gehört, ein Fluglärm da. Das ist natürlich nicht der Lärm von diesem Flugzeug. Logisch, das ist ganz leise, sondern das ist ein Militärflugzeug. Bayern ist ja der bedeutendste Flugplatz für die Luftwaffe von der Schweiz. Und jetzt begrüsse ich bei uns in der Sendung. Die beiden Hörer bleiben natürlich dabei, dürfen mithören, mitlaufen. Wir hören sie dann noch mehr in der Sendung. Merci vielmals. Jetzt begrüsse ich die beiden Entwickler von diesem Flugzeug, Bertrand Piccard, André Borschberg. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen und willkommen bei uns in Bayern.
Dankeschön, Dankeschön. Können wir nun ausnahmsweise zum Flugzeug gehen? Das ist ja nur sehr wenigen Leuten erlaubt. Ist das so empfindlich, wenn man diesem Flugzeug zu nahe kommt?
Wissen Sie, es gibt viele Ingenieure, die arbeiten sehr viel, 7 Tage pro Woche, um diesen Flugzeug zu vorbereiten. So jedes Mal, es gibt Besuch. Das macht zu viel Zeit für die Ingenieure. Sie können nicht gut konzentrieren. Und es ist auch sehr zerbrechlich. Natürlich nicht in der Luft, weil es ist konstruiert, um gut zu fliegen und gute Resistenz. Aber am Boden, viele Sachen sind noch hier. Und wenn sie etwas zerbrechen, es kann eine Verspätung von mehreren Monaten für uns sein.
Was natürlich auch viel kosten würde, da eine solche Verspätung. André Borschberg, das Material wurde angesprochen. Es ist ein Flugzeug mit einer riesen Spannweite, aber von einem Gewicht eines Personenwagens, eines Autos. Wie ist das möglich? Was ist das für ein Material?
Also das war immer ein Kampf gegen Gewicht, also von Anfang her, um dieses Ziel von 1.600 Kilo zu erreichen. So grundsätzlich, wir haben ein Skelett in Kohlenfasern gebaut. Und um diesen Skelett sind sehr leichtes Material, die die Form macht und vielleicht auch die obere Teil von Flügel, der Solargenerator. Und mit dieser Technik und mit diesem Konzept kann man diese Gewicht erreichen. Aber das ist eine Optimierung von allen Technologien, dünnere Solarschichten, viel bessere und leichtere Batterien, die man mit dem entsprechenden Lieferant entwickelt hat, und überall Lösungen zu finden, um den Material so einzusetzen, dass er das Richtige bringt und zu viel Material wirklich zu vermeiden.
Aber grundsätzlich hatten Sie immer das Problem, dass eigentlich alles, was nicht gleich zerbricht, fast schon zu schwer ist.
Ja, das ist die Philosophie von Projekt. Und alles ist gerechnet und wird nachher getestet. Und wir am Ende, wenn im Test zu gut läuft, kann man wirklich die Gedanken machen, dass es zu schwer ist und dass man vielleicht zurück in den Sachen geht, um noch eine bessere Lösung finden zu können. Das haben wir gemacht für verschiedene Teile in den Flügel. Und man könnte bis 50% noch Gewicht so einsparen. Aber das braucht Zeit.
50% noch?
Ja, genau, für gewisse Teile, die man in Flügel hat, also wie Rippen zum Beispiel.
Aber man kann sich fast nicht vorstellen, dass dieses Flugzeug, das wirklich sehr filigran, sehr leicht aussieht, in der Luft den Turbulenzen widerstehen kann. Klappt das, Herr Piccard? Haben Sie eigentlich noch ein bisschen Respekt?
Ja, weil die Kräfte sind geteilt auf der ganzen Fläche. Und jeder Quadratmeter trägt nur 8 Kilo. So, das ist sehr, sehr wenig. So, es gibt den Eindruck, dass es ist schwer und dass es muss schwierig sein mit Turbulenz, aber es ist so leicht, dass in einer Turbulenz, es macht fast kein Resultat in der Struktur. Es macht Resultat in der Bewegung von der Flugzeug. So der Pilot wird das sehr gut fühlen, aber die Struktur fast nicht.
Also wird sie durchschütteln?
Es wird nicht sehr streng sein. Es wird wie große Wellen sein.
Das Gewicht, Herr Boschbeck will noch etwas sagen.
Ja, vielleicht kann man sagen, dass das Flugzeug ist konzipiert, wie man ein Transportflugzeug konzipiert heute. Also dieses Flugzeug kann 3,5 Mal sein eigenes Gewicht tragen. Und das könnte man erreichen in Turbulenzen. So, man hat keine Angst, also im Turbulenz so zu fliegen. Vielleicht die Kontrollierbarkeit von Flugzeug ist noch eine Frage. Und das müssen wir jetzt in die nächsten Flugteste probieren.
Das Flugzeug war noch für längere Zeit in der Luft. Herr Bicker will auch noch was einwenden.
Aber am Boden, jedes Stück ist sehr zerbrechlich, weil die Kohlenfaserschichten sind manchmal 0,2 Millimeter dünn. So mit den Fingern, Sie können das zerbrechen.
Also sehr zerbrechlich. Und in der Luft war es eben noch nie. Also der Jungfernflug ist dann geplant hier ab Mitte März in Bayern. Das Gewicht ist das eine. Das andere wirkliche Revolutionäre ist natürlich der Antrieb, oder? Mit Solarenergie. Und wieder geht ein Militärjet weg. Man hört das wahrscheinlich im Hintergrund. Die Solarenergie. Das Flugzeug wird angetrieben nur mit Sonnenkollektoren, mit Sonnenenergie. Wie machen Sie das, wenn es dann Nacht ist, wenn die Sonne nicht scheint? Wie funktioniert das, Herr Boschberg?
Also man muss genügend Energie gespeichert haben. Und das machen wir während des Tages in zwei verschiedenen Arten. Das ist wie eine hybride Auto. Also von einer Seite werden wir Energie in Batterie laden. Und da haben wir 400 Kilogramm Batterie. Das ist viel. Das ist ein Viertel von das gesamte Gewicht. Und zweitens werden wir auch Energie in der Höhe speichern. Das heißt, das Flugzeug wird jeden Tag von also Grund oder 1000 Meter bis 9000 Meter steigen. Und diese Höhe ist Energie, die man benutzt am Ende des Tages, um wieder hinunterzufliegen. Das dauert 2-3 Stunden. Und das ist Zeit, wenn man noch die Batterie nicht braucht. Und dann, wenn es dunkel wird, werden wir tiefer fliegen auf 2000 oder 3000 Meter. Und dann werden wir die Batterie benutzen für den restlichen Teil des Nachtes. Das ist klar, die ganze Frage wird sein, haben wir genügend Energie bis nächste Tages, bis die Sonne wieder genügend hoch ist, dass er Energie in den Solargenerator bringt.
Also Sie steigen in der Nacht ganz hoch hinauf, nutzen dann die potenzielle Energie und wenn Sie unten sind und die Batterien leer, sollte die Sonne wieder aufgehen. Und was, wenn nicht? Was machen Sie dann?
Wir haben sehr gute Meteorologen. Die gleichen, die haben Brian Jones und ich geholfen während der Weltumrundung mit dem Ballon. So, die Meteorologen werden jeden Tag wissen genau, in welcher Gegend wird Sonne sein. Und der Flugzeug wird in diese Richtung während der Nacht fliegen. Und wenn es gibt keine Sonnengebiet oder Gegend mit Sonne, dann vielleicht wird der Flugzeug drehen in eine gutes Wetterzone während ein oder vielleicht zwei Tage, bis es gibt gutes Wetter auf die andere Seite von der Nacht. Und dann er kann die hunderte oder 1000 Kilometer machen bis zum nächsten Sonnenaufgang. So, es ist eine sehr wichtige Mitarbeitung mit Meteorologen, mit Luftfahrtcontroller, mit unserem Flugdirektor und so weiter. Es ist eine Teamarbeit wieder.
Also mit der Sonnenenergie der Sonne entgegen, sozusagen. Wenn ihr daheim jetzt, die zugelassen habt, eine Frage habt an die beiden Herren, dann dürft ihr die uns weiterhin stellen. Schickt uns doch ein E-Mail an studio@drs1.ch. studio@drs1.ch, wenn ihr Fragen habt zum André Boschberg oder für Bertrand Piccard. Wie ist es jetzt, wenn man mit diesem Flugzeug fliegt? Was ist das für ein Gefühl? Was erwartet die beiden, wenn sie in der Luft sind? Über das werden wir reden in wenigen Augenblicken.
All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. There's so many times I've let you down. So many times I've played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. The time has come to leave you. One more time, let me kiss you. Then close your eyes and I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the times I won't have to say. Kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. Hate to go.
Der Treffpunkt auf DRS1 und ich stehe unter ganz besonderen Flügeln, unter den Flügeln von Solarimpuls. Flügel voll bedeckt mit Solarzellen, knapp 12'000 Solarzellen sind auf diesen Flügeln drauf und sollen Energie liefern für das Flugzeug, für das es nur mit Sonnenenergie rund um die Welt herum kann fliegen. Es sind noch ein paar Leute dran, das Flugzeug wieder fertig zusammenzubauen. Es war noch in Dübendorf, ist jetzt hier mit etlichen Lastwagen nach Bayern transportiert worden, wird da wieder zusammengesetzt und der letzte Schliff passiert jetzt im Moment noch gerade. Bei mir der André Borschberg und Bertrand Piccard, die beiden Köpfe, Entwickler von diesem Projekt. Das Flugzeug war ja noch nie in der Luft. Also größere Flüge haben sie noch nicht gemacht. Erst kleine Hüpfer, sage ich mal, in Dübendorf auf dem Flugplatz. Im Simulator sind sie jetzt aber bereits geflogen. Und was haben sie da für Erfahrungen gemacht?
Also wir haben einen kleinen Flug gemacht, wie Sie gesagt haben, in Dübendorf. Das scheint sehr klein zu sein, aber für uns das war enorm wichtig, weil da könnte man überprüfen, wie man das Flugzeug kontrollieren kann. Und die Resultate waren sehr erfreulich. Die ganze Bewegung, Benehmen von das Flugzeug sieht ähnlich, wie man das in den Simulatoren auch sehen kann. Der Flugsimulator hat zwei Gründe. Erstens, wir haben da verschiedene Designmöglichkeiten geprüft und getestet und verglichen. Und zweitens, wir trainieren dort. Letztes Jahr haben wir, Bertrand und ich, je 25 Stunden in diesen Flugsimulatoren verpasst. Und da hat man Erfahrungen gesammelt, wie man das Flugzeug erstens fliegen kann, aber auch wie man langere Flüge selber überstehen kann, genau.
Sie werden ja, das Ziel ist ja, mit diesem Flugzeug rund um die Welt zu fliegen, in mehreren Etappen, also nicht in nonstop rund um die Welt. Nur ein Mann kann bis jetzt in diesem Cockpit sein. Ich sehe es von hier aus, es ist ziemlich klein, ziemlich eng. Kommen Sie da auch zum Schlafen? Müssen Sie da ständig wach sein? Wie funktioniert das?
Wir müssen nicht wirklich schlafen. Mit André, wir haben Techniken geübt, mit Selbsthypnose für mich, Yoga und Meditation für André, wo wir können den Körper ausruhen, aber ohne den Kopf wirklich schlafen zu lassen. So, wir können den Flugzeug beobachten, kontrollieren, aber wirklich mit dem Körper ausruhen.
Und wie lange halten Sie es so aus?
Wir haben jetzt probiert und geübt für 25 Stunden. Das war in dem Flugsimulator. So, das ist genug für die ersten Missionen dieses Jahr. Weil dieses Jahr, wir fliegen einen Tag, eine Nacht und dann den anderen Tag. Natürlich, wenn wir gehen um die Welt, wir haben 5 Tage in einer Reihe, 5 Tage und 5 Nächte in den Cockpit. Und wir werden dafür auch üben müssen. Aber das ist für nächstes Jahr oder in 2 Jahren.
Dann brauchen Sie auch Freunde, die Sie via Funk wach halten. Ist das der Plan?
Es ist mehr als Freunde, die werden uns auswachen. Wir wollen wirklich während dem Flug mit vielen Leuten und Institutionen sprechen können. Mit Universitäten, mit Studenten, mit Medien, mit Politikern. Das Ziel ist wirklich, die Leute aufmerksam zu machen, von was wir machen können mit erneuerbaren Energien, mit neuen Technologien, die erlauben, Energie zu sparen. Das ist das Ziel. Wenn wir fliegen in diesem Flugzeug und wir haben viel Spaß und wir gehen um die Welt, wir haben nicht den Ziel erreicht. Das Ziel ist wirklich, dass die Leute verstehen, warum wir das machen. So, es wird sehr viel Kommunikation von den Cockpit bis zur Erde. Und das ist zum Beispiel etwas, das Swisscom organisiert für uns.
Ein Partner von diesem Projekt. Sie haben ja gesagt, Solarimpuls ist nicht ein Flugzeug, es ist eine Botschaft und wir wollen über diese Botschaft sicher später auch noch sprechen. Bleiben wir aber noch bei diesen Flugerfahrungen. Wir haben auch eine Frage bekommen von Peter Alborn von Bern. Man kann uns Fragen schicken via studio@drs1.ch und er fragt etwas sehr Praktisches. Wie steht es eigentlich um die Körperpflege des Piloten während des Fluges?
Also mit dem ersten Flugzeug sehr gering, weil wir werden 36 Stunden fliegen und in diesem Flugzeug, in diesem Cockpit gibt es sehr wenig Platz. Also man hat nicht die Möglichkeiten, irgendwie seine Kleider wegzunehmen und ein bisschen sich waschen. Und vielleicht für diese Länge, für diese Zeit ist es noch nicht möglich. Mit dem zweiten Flugzeug werden wir ein ganz anderes Cockpit entwickeln, wo man auch liegen kann. Und da haben wir verschiedene Partner, die uns helfen. Und Clarins ist einer unserer Partner und wird uns die entsprechenden Mittel geben, dass wir also unsere Körper in guten Zuhalt halten können.
Und die Toilette?
Die Toilette ist noch ein anderes Thema. Das ist eine Sache von der Ergonomie der Sitz. Aber wir müssen in die Toilette gehen, wie man da so normales lebt. Und das werden wir tun im Sitz mit also gewisse einem Plastiksack, also die man nachher auf die Seite nehmen kann. Und aber das wird gemacht, also ähnlich wie man das in der Hause tut, aber mit also wirklich die entsprechende Ergonomie, die man noch testen muss. Das ist noch nicht gemacht.
Also auch das muss noch getestet werden. Und dann eben der erste Jungfernflug ist für Mitte März geplant. Ein Testpilot wird ihn durchführen. Warum machen Sie das nicht selbst?
Weil André und ich haben nicht den Beruf, Testpilot zu sein. Testpilot ist ein Beruf. Der Testpilot hat teilgenommen in die Konstruktion von dem Flugzeug und in die Bodentest. Und er macht auch die ersten Flugteste. Nicht nur zu sehen, ob etwas geht gut oder schlecht, sondern auch, um die Ingenieure zu sagen, wie zu korrigieren. Dann, wenn der Flugzeug ist bereit, dann die Flugmissionen können durch André und ich gemacht werden.
Und Sie werden das Ganze beobachten. Mit was für einem Gefühl ist man da, nervös, aufgeregt? Hat man auch ein bisschen Angst um den Piloten oder um das Flugzeug?
Ja, es gibt 2 Seiten. Eine Seite ist natürlich die Emotion, weil wir beide arbeiten mit unserem Team seit Jahren dafür. So, wenn ein Flugzeug ist in der Luft, das ist eine wunderbare Emotion. Aber natürlich nicht nur Emotionen. Wir müssen auch alles beobachten, um zu lernen, wie wir können das selbst machen, nachher, wenn wir werden diesen Flugzeug fliegen.
Und was glauben Sie, der Jungfernflug, wann wird er stattfinden? Kann man das voraussagen oder passiert das sehr spontan?
So geplant ist Ende März, aber das ist abhängig von Meteo. Man braucht eine sonnige Tage, aber wichtiger noch für den ersten Flug kein Wind. Und so der erste Tag am Ende März, wo es dieses Meteo gibt, werden wir hier hoffentlich fliegen können.
Ende März sollte es soweit sein und der RSA's Wetter bei diesem Jungfernflug live auch mit dabei sein und euch daheim schildern, was passiert mit diesem Flugzeug. Wir haben schon gehört, es ist nicht nur einfach ein Flugzeug, das in die Luft geht, soll und einfach einen Rekord darstellen, sondern das ganze Projekt hat eine Botschaft dahinter. Und das ist Petra Pitaga und André Borschberg sehr wichtig. Und wir werden über die Botschaft reden als nächstes hier im Treffpunkt auf der RSA's.
Sunday afternoon in the park, and I know. ya ni se logrará. Aquellos que han nacido en un mundo así no olvidan su fragilidad. Lloras tú y lloro yo, y el cielo también, y el cielo también. Lloras tú y lloro yo, qué fragilidad, qué fragilidad.
DRS1 mit dem Treffpunkt. Live von Bayern aus dem Hangar, wo Solarimpuls drin steht. Das Flugzeug von Bertrand Piccard und André Borschberg. Wir haben viel über das Flugzeug schon geredet und vielleicht möchtet ihr das jetzt auch gerne mal sehen. Dann geht doch auf drs1.ch. Wir haben dort eine Bildergalerie zusammengestellt, wo ihr euch das Flugzeug und auch die Gäste, die wir hier in der Sendung haben, könnt anschauen könnt. drs1.ch. Bertrand Piccard, der Beginn dieses Projekts. Es gab so ein Schlüsselerlebnis, das Sie hatten, und zwar nach der Weltumrundung mit dem Ballon vor etwa 10 Jahren. Erzählen Sie mal, was passierte da?
Ja, das ist wahr. Es war ein Schlüsselmoment. Mit Brian Jones sind wir gestartet mit 3,7 Tonnen Flüssigpropane. Und wir sind gelandet mit 40 Kilo.
Also fast nichts mehr.
Fast nichts mehr. Das heißt, dass wenn die Winde hätten schwacher gewesen über der Atlantik, wir hätten einen Misserfall gehabt. In diesen Momenten, sie haben wirklich die Bauchfühlung von was heißt abhängig von fossilen Energien. Sie wirklich das erleben. Und an diesem Tag, ich habe mir versprochen, dass das nächste Mal, dass ich würde um die Welt fliegen oder fahren, es würde ohne Treibstoff sein. Total unabhängig von fossilen Energien. Und hier ist wirklich dieser Traum von Solarimpuls gestartet. Ich habe gedacht, wenn wir haben ein Solarflugzeug, der kann um die Welt fliegen, ohne Treibstoff, das wird eine so gute Botschaft sein für die Zukunft, für die Technologien, die können das erlauben.
Man muss natürlich, wenn man das macht, mit sehr wenig Energie auch auskommen. Also Sie müssen bei diesem Projekt Energie sparen, wo und wie es auch nur geht. Wie machen Sie das, André Borschberg?
Also überall. Sie haben recht zu sagen, dass wir sehr wenig Energie zur Verfügung haben. Das entspricht im Durchschnitt über 24 Stunden die Leistung von einem Scooter. Also circa 10 Horsepower, oder wie sagen Sie das? Pferde?
PS,
genau. Und das heißt also sehr effizienten Motoren, das heißt Batterien, die mehr Energien speichern können, das heißt eine sehr hohe aerodynamische Effizienz. Und das ist der Grund, warum wir eine so große Flugzeuge haben. Mit dieser Spannweite, also die Spannweite von einem Airbus 340, haben wir oder bleiben wir in die Luft mit sehr weniger Energien. Die Sinkrate zum Beispiel ist die Hälfte von einem Segelflugzeug. Also Sie sehen ein bisschen, was man da erreichen kann. Also überall hat man das geschafft, wirklich diese Energie einzusparen. Und der Ziel für uns ist zu zeigen, dass mit der heutigen Technologie da, dass wir zur Verfügung haben, also dass alle zur Verfügung haben, dass man unseren Energieverbrauch verkleinert kann. Auch hier am Boden mit Autos zu Hause und so weiter.
Sie wollen auch beweisen, eben, dass es geht, dass man fliegen kann mit Sonnenenergie. Jetzt ist es ein sehr aufwendiges Projekt. Sie haben ein Budget von 100 Millionen Franken. Beweisen Sie da nicht das Gegenteil, nämlich dass es eben nicht geht, dass es viel zu aufwendig ist, für nur einen Menschen in die Luft zu bringen mit einem derart großen Aufwand?
Das Ziel ist nicht, einen Pilot zu transportieren. Sonst es wäre viel besser mit einem Normalflugzeug oder einem Wagen oder einem Schiff. Nein, das Ziel ist zu zeigen, dass mit den modernen Technologien wir können Tag und Nacht fliegen ohne Treibstoff. Es ist eine Botschaft, ich würde sagen, es ist eine Geisteshaltung, die wir haben. Wir wollen zeigen, dass für Wagen, für Computer, für Insulierung von Häusern, Heizungssystem, Airconditioning und so weiter. Es gibt schon heute die Technologien, die erlauben, mindestens 50% von Erdöl und Gas und Kohle zu sparen. Wenn ein Flugzeug kann wirklich um die Welt gehen ohne Treibstoff, dann niemand kann sagen, dass es ist unmöglich für tägliche Leben, weil wer kann unmöglich machen, kann natürlich auch in tägliche Leben das möglich machen.
Haben Sie schon Reaktionen von, ich sage es mal, den Mächtigen dieser Welt? Interessieren Sie sich für Ihr Projekt?
Wir glaubten mit André, dass wir würden einen politischen Impact haben, nur nach dem Flug. Aber das ist falsch. Schon bevor dem Flug, wir sind schon eingeladen in viele Forum, Symposium, Konferenz, Kongress und so weiter. Wir waren in Kopenhagen, einmal mit Moritz Leuenberg, ein anderes Mal mit Vereinigten Nationen. Wir waren in Abu Dhabi für Energy Forum. Wir waren in China für ein Fuel Forum für Aviatik. Monaco, Island, fast überall jetzt. Und das zeigt diese Interesse, die Politiker jetzt verstehen, dass es gibt Möglichkeiten, dass es gibt Lösungen. Was fehlt noch, ist eine echte Ermutigung von den Leuten, von der Wirtschaft an diese Politiker, so sie werden wirklich die Entscheidungen machen. Und diese Ermutigung probieren wir zu teilnehmen. Solar Impuls ist eine Ermutigung dafür.
Dabei riskieren Sie auch einiges. Also es ist das erste Mal, dass dann jemand eben über so lange Zeit nur mit Solarenergie in der Luft sein wird. Haben Sie auch Angst davor, André Vorsberg, wenn es dann soweit ist und Sie mehrere Tage mit diesem Flugzeug unterwegs sind?
Also das braucht wirklich die Risiken gut anzuschauen. Und deshalb machen wir auch zwei Flugzeuge. Ein erstes Prototypflugzeug, das ist, was wir hier haben. Ziel ist, dass man diese Technologie einmal prüfen kann. Aber das Ziel ist auch, das zweite Flugzeug wirklich zu optimieren und auch gleichzeitig, wie man ein solches Flugzeug fliegt. Wir nehmen viele Maßnahmen. Die erste ist, wir haben einen Beruf-Testpilot, der die ersten Flüge macht. Wir haben die Hilfe von professionelle Leute wie Dassault zum Beispiel, die uns geholfen haben, die ganze Flugkontrolle zu entwickeln. So, das geht wirklich schrittweise. Und so kann man diese Risiken also hoffentlich unter Kontrolle bringen.
Sie haben beide drei Kinder. Was sagen Ihre drei Töchter, Herr Pika, wenn Sie wissen, Ihr Papa geht gleich in die Luft mit einem waghalsigen Projekt?
Ich erkläre meinen Kindern, dass es ist weniger gefährlich, mit einem Solarflugzeug zu fliegen, als in unserer Welt zu leben, wenn wir brennen 1 Million Tonnen Erdöl jede Stunde. Das muss die Kinder wirklich Angst bringen für ihre Zukunft.
Sie stammen ja aus einer Familie, die sich gewohnt ist, Pionierleistungen zu vollbringen, mit Ihrem Großvater Auguste Piccard, der in die Höhe stieg, Ihr Vater Jacques Piccard, der in die Tiefe tauchte. Ist der Name Piccard auch eine Bürde für Sie, eine Pflicht? Also fühlen Sie auch einen gewissen Druck, solche Pionierleistungen zu vollbringen?
Nein, es ist nicht ein Druck, es ist eine Gelegenheit. Es ist klar, dass ohne die Geschichte von meiner Familie und ohne diesen Flug um die Welt mit dem Ballon, es hätte unmöglich gewesen, das Vertrauen zu haben von Leuten, um dieses Projekt zu unterstützen. ETH Lausanne und nachher Solvay und Omega und Deutsche Bank und andere Partner, Swisscom und so weiter, sie sind gekommen, weil sie wussten, dass es war eine Geschichte von Pioniergeisteshaltung, wo man kann andere und neue Sachen probieren. Natürlich, es gibt nicht immer sofort einen Erfolg. Aber man probiert und man zum Schluss Erfolg hat. Und das ist etwas wichtig zu verstehen.
Und wir haben auch noch etliche Fragen bekommen von unseren Hörerinnen und Hörern. Und wir haben ja auch zwei Hörer da, die das Ganze hier aus nächster Nähe dürfen verfolgen. Ich schlage vor, wir gehen jetzt noch mal über zu diesen Hörern, hören, was sie für Fragen haben. Wir machen das in wenigen Augenblicken, hier im Treffpunkt auf der Seite.
Someone who turns your heart around, and next thing you know, you're closing down the town. Wake up and it's still with you, even though you left your way across town, wondering to yourself, hey, what am I about? When you get caught between the
Der Treffpunkt auf der RS1. Live aus Bayern, aus dem Hangar von Solarimpuls, dem Flugzeug, das nur mit Sonnenenergie rund um die Welt herum fliegen will. Bei mir sind die beiden Hörer, der Werner Neier und der Marc Schneeberger. Sie haben das quasi so ein bisschen wie gewonnen, dass sie hier da bei uns dabei sind und das Flugzeug aus nächster Nähe sehen. Sie haben die Sendung auch verfolgt. Sind euch Fragen jetzt aufgetaucht, als ihr das gehört habt, Herr Schneeberger?
Ja, da gibt es viele Fragen, die man da gerne stellen würde, auf jeden Fall, ja.
Stell doch mal eine.
Ja, bei mir ist die erste Frage, die nach der Sicherheit. Also ich meine, welche Sicherheit haben Sie gerade bei einem Testflug, wo man wenige Meter über dem Boden ist? Wie wird man da aufgefangen, wenn jetzt da die Sache auseinandergeht, 10 Meter über dem Boden?
Also die Frage der Sicherheit, das kam auch von Heidi Herzog, ein Mail. Haben Sie vielleicht auch einen Schleudersitz oder irgendwelche oder einen Fallschirm, also irgendwelche Absicherungen, falls es wirklich schief geht, André Borschberg?
Also das ist eine sehr wichtige Frage. Und deshalb, also die erste Maßnahme ist, wirklich Schritt bei Schritt zu gehen. Und deshalb haben wir während 4 Wochen in Dübendorf die erste Taxitest gemacht und diese erste, wie nennen das, Fliehops. dieses Flugruf, ein halber Meter auf die Piste. Und das schrittweise könnte man sehen, wie das Flugzeug sich benimmt. Und das hat ein gutes Gefühl zu dem Pilot gegeben. Und wenn er wirklich das gutes Gefühl gehabt hat, hat er dieses erste Flug gemacht.
Aber haben Sie einen Schleudersitz?
Also nein, das ist viel, viel, viel zu schwer. Aber wir haben zwei Sachen. Erstens, wir haben einen Schutz um die Cockpit. Das sind Stahlrohren. Das haben wir eingebaut für die ersten zwei, drei Flüge. Das sieht man auf das Flugzeug. Das wird nachher weggenommen. Das könnte also das Pilot wirklich schützen im Fall, also ein großes Problem, ein Absturz, hoffentlich nicht, das ist klar. Und zweitens, er hat einen Fallschirm. Wie Sie sagen, der Fallschirm kann er nur benutzen, wenn er ein bisschen höher ist. Und deshalb hat man dieses Gitter eingebaut für diese Zwischenphase.
Herr Neier, was sind bei euch für Fragen auftauchen?
Ja, bei mir ist die Frage aufgetaucht, wenn man 25 Stunden unterwegs ist, dann gibt es vielleicht auch einen Autopiloten und wird das irgendwie von den Meteorologen gesteuert, also von Trulemans zum Beispiel?
Es ist klar, dass der Meteorologe ist sehr, sehr wichtig und die Verarbeitung mit dem ganzen Team in diesem Sinne ist sehr wichtig. Jetzt natürlich, wir haben auch Hilfe für den Pilot, weil wir haben keinen Autopilot auf diesem Flugzeug. Zum Beispiel Omega durch den Swatch Group hat ein total neues Instrument entwickelt, ganz für uns. Das ist ein Instrument, der sagt der Pilot wie viel Inklination sie haben, links oder rechts.
Also Schwankung so, oder wie gerade sie stehen, ja.
Ja, genau, aber es ist viel mehr präzise als ein normales Flugzeug. So der Pilot kann nicht nur wissen genau die Inklination von dem Flugzeug, aber auch wenn die Inklination ist zu stark, wenn der Flugzeug geht zu viel, mehr als 5 Grad links oder rechts, dann es gibt eine Vibration in der Flugjacke, so der Pilot wirklich fühlt, was ist das Gefahr. Und wenn er ist in Ruhephase, er kann sofort korrigieren.
Und da war auch die ETH Lausanne beteiligt oder an der Entwicklung dieser vibrierenden Armbänder. Wir sprechen dann auch noch mit der ETH Lausanne in der nächsten Stunde Treffpunkt auf DRS1. Es hat noch jemand geschrieben, und zwar der Markus Winter. Er schreibt: Bravo Bertrand, Solarimpuls wird Motivation sein für junge Ingenieure. Sehen Sie das auch so?
Ja, das ist wahr. Wissen Sie, Altran ist eine Ingenieurfirma in Frankreich, die uns sehr viel hilft auch für Kalkulation, Design und so weiter. Und der Chef, Yves de Chesmartin, hat uns gesagt, wir haben nicht genug junge Ingenieure, die machen eine Ausbildung und die sind bereit für den Berufsmarkt heute. Das ist ein Problem, nicht genug Ingenieure. So, diese Frage ist sehr wichtig und es ist eine Ermutigung für junge Leute, Ingenieure zu werden.
Danke vielmals, Bertrand Picard, danke vielmals, André Borschberg. Wir werden euch in der nächsten Stunde, glaube noch hören, wenn ihr noch vielleicht einen Moment Zeit habt für uns. Wir werden nächste Stunde aber auch noch eine Aviatik-Experte haben, die uns auch das einordnen kann, wenn man sich auf die Geschichte schaut von der Aviatik. Ist das eine Pionierleistung, vergleichbar mit denen von vor 100 Jahren, den Wright Brothers zum Beispiel? Wir reden über das und noch viel mehr in der nächsten Stunde. Treffpunkt auf der RS1. Heute fliegen wir mit dem Treffpunkt in die Zukunft. Das ist die RS1. Und zwar fliegen wir mit der Kraft der Sonne entgegen. Wir sind in Bayern, wo heute der neue Hangar von Solarimpuls eingeweiht wird. Solarimpuls, das ist das Projekt vom Abenteurer Bertrand Picard. Ein federleichtes Flugzeug mit riesigen Flügeln. Ein Flug, das nur mit Sonnenenergie angetrieben wird. Was allein mit der Sonnenkraft rund um die Welt fliegen soll. Die ersten grösseren Testflüge sind für Mitte März geplant, hier in Bayern. Und für Bertrand Picard ist klar, sein Solarimpuls ist ein Meilenstein in der Geschichte der Aviatik. Und diese Geschichte der Aviatik, die schauen wir uns an. Seine Pionierleistungen von den Gebrüdern Wright zum Beispiel oder dem Charles Lindbergh, sind vergleichbar mit dem, was Bertrand Picard hier leistet. Wir finden es raus. Ich würde sagen, fliegen wir los in die zweite Stunde Treffpunkt. Am Mikrofon Simon Hulliger.
Turn my night into days. sweet love. Your magic is filling the air. I need you, you know that I.
Haben wir heute hier im Treffpunkt Zukunft vor Augen. Die Zukunft von der Fliegerei mit dem Solarflugzeug von Bertrand Piccard. Jetzt spulen wir aber die Zukunftsmusik 100 Jahre zurück, und zwar zurück an Anfang ins Jahr 1910. Das ist das Jahr, in dem die Schweiz so ein bisschen ins Zeitalter von der Fliegerei eingetreten ist. Mit waghalsigen Piloten, die Kopf und Kragen riskiert, die mit waghalsigen Flugmanövern wegbereitet waren für die Erfolgsgeschichte der Aviatik. Und einer, der die Geschichte bestens kennt, ist der Ulrich Wenger. Er ist im OK von den Feierlichkeiten zu 100 Jahren Luftfahrt in der Schweiz und OK-Präsident vom Flugmeeting in Emmen. Guten Morgen, Herr Wenger.
Guten Morgen, Frau Kollegin.
Herr Wenger, wenn wir jetzt ein bisschen zurückschauen, heute haben wir den 10. März. Und der 10. März vor 100 Jahren war für die Schweizer Luftfahrt ein bedeutender Tag. Was ist denn passiert?
Dann hat effektiv der erste Flug schwerer als Luft in der Schweiz stattgefunden. Und zwar durch den deutschen Korvettenkapitän Engelhardt, der mit dem Wright-Doppeldecker ab dem St. Moritzer See für 5 Minuten auf einmal geflogen ist und konnte 3 Runden machen, bevor er nachher wieder gelandet ist und dort ohne Bruch gelandet ist. Und das war eigentlich schon ein Ereignis.
Und das war ein Ereignis, das hat die Leute interessiert.
Es hat schon früher angefangen. Bereits im Jänner 1910 hat es ein Flugmeeting in Neuenburg. Und dort sind schon mehrere tausend Zuschauer gekommen. Es waren etwa 3 oder 4 Flüger dort. Keiner ist richtig geflogen und der noch geflogen ist, hat noch Bruch gemacht. Aber das Publikumsinteresse war schon sehr gross, gewesen, interessanterweise.
Aber das Jahr 1910 ist sehr bedeutend für die Schweizer Luftfahrt. Dann ist es wirklich Schlag auf Schlag gegangen mit etlichen Ereignissen in der Aviatik-Geschichte. Und auch hier, wo wir sind, in Bayern, das war auch ein bedeutender Ort vor 100 Jahren.
Also das Nest eigentlich von der Schweizer Fliegerei war in Avance, gar nicht weit weg. Und ein Ereignis, das Bayern nachher in die Schlagzeilen gebracht hat, war der erste sogenannte Städteflug in der Schweiz, der am 28. September 1910 durch Ernest Fayouba auf Simplerio gemacht worden ist, von Avanche auf Bayern. Hat zwar um etwa 6 Minuten gedauert, aber immerhin ist das scheinbar ein grosses Ereignis gewesen.
Dann gibt es ja auch noch die Gebrüder Dufault, oder, die über den Genfersee geflogen sind. Auch das eine besondere Leistung. Was waren das für Typen gewesen?
Die Gebrüder Dufault sind eigentlich recht zu vergleichen mit den Gebrüdern Wright, die ursprünglich geflogen sind. Es waren Kleinindustrielle, die haben gebastelt und schon bereits 1905 einen kleinen Helikopter bauen konnten, der allerdings nur etwa 6,5 Kilo gedreht. Und dann haben sie 1909 angefangen, Flugzeuge zu bauen. Man sagt, dass sie am 24. Dezember 1909 bereits einen ersten Luftsprung in Bière machen konnten. Allerdings ist der Flieger kaputt gegangen. Aber dann haben sie den Dufault 4 gebaut. Mit dem haben sie Anfang August 1910 richtig fliegen. Und am 28. August 1910 ist der Armand Dufault mit seinem Flugzeug längs über den Genfersee geflogen. Sie sind gestartet in der Rhonemündung oder bei der Rhonemündung in Genfersee im Wallis. Und entlang dem französischen Ufer sind sie während, oder ist er etwa während 66 Kilometer über etwa 56 Minuten auf Genf geflogen. Ein Riesenereignis damals, weil es ist bereits doppelt so weit war wie der Louis Blériot, der das erste Mal über den Kanal geflogen ist, ein knappes Jahr vorher, im Juli 1909.
Also über den Ärmelkanal war das. Das heisst, die Gebrüder Dufault haben den Rekord eigentlich geschlagen. Was waren denn das so für Typen? Waren das so, wirklich so waghalsige Piloten? Vielleicht auch ein bisschen Helden denn in dieser Zeit?
Das waren, glaube ich, eher einfach Industrielle, die eine Vision hatten, die ausprobiert und bastelt, auch Rückschläge eingesteckt, wieder aufgebaut haben und so weiter, auch etwas geglaubt haben und es effektiv auch erreicht haben.
Und was haben die Pionierleistungen von diesen Piloten der Luftfahrt gebracht?
Das war sicher der Anfang der Luftfahrt. Man konnte bereits Städte mit Städten verbinden. Es hat sich weiterentwickelt. Und gerade in diesen Jahren ist sehr, sehr viel gegangen. Und es ist allerdings auch der Erste Weltkrieg gekommen, natürlich. Und dort hat sich die Fliegerei natürlich auch sehr weiterentwickelt. So dass dann, sagen wir, anfangs 20er Jahre dann wirklich der Luftverkehr angefangen hat. Das war eine kontinuierliche Entwicklung. Und 1927 ist ja dann bereits der Charles Lindbergh über den Atlantik geflogen.
Jetzt hat der Bigard gesagt, in der ersten Stunde Treffpunkt auf der Seite. Eben, es gibt schon Leute, die sagen, das ist unmöglich, da wird nie etwas daraus. Hat man dann die Pioniere dann noch so ein bisschen als, ja, ich sage, so ein bisschen als Fantastenabtal gesagt, ja, sollen die das ein paar Gümpfe machen mit ihren Flugzeugen, das hat keine Zukunft.
Das ist sicher so. Die Skepsis war gross, auch bei den Behörden. Dann hat es auch noch viele Ballonanhänger, die gesagt haben, also schwerer als Luft, das geht nie. Die Behörden hatten Bedenken, dass da Schäden gemacht werden durch abstürzende Flugzeuge und so weiter. Also es war eine grosse Skepsis, aber wie das ist, es hat immer Pioniere gehabt, die Visionen hatten, die wollten. Das durchgeboxt haben, Durchhaltevermögen gezeigt haben und der Erfolg war nachher doch da gewesen.
Würdet ihr jetzt die Pioniere von denen, eben die Dufault oder die Gebrüder Wright noch vorher oder Charles Lindbergh vergleichen mit dem Bertrand Piccard? Sind da Ähnlichkeiten?
Auf eine Art schon. Auch die hatten Visionen gehabt. Ob sie gerade in dieser philosophischen Art, wie das der Herr Piccard macht, das EK, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wollten sie etwas Neues machen. Sie wollten sich selber weiterbringen. Sie wollten die Menschheit weiterbringen. Also das ist durchaus vergleichbar.
Und dann haben wir die Gründung der Swissair, Anfang der 30er Jahre. Was hat es denn gebraucht, damit die Fliegerei dann massentauglich geworden ist?
Die Verkehrsfliegerei hat eigentlich so in den 20er Jahren angefangen. Die Flugzeuge damals waren noch nicht sehr geeignet. Auch der kommerzielle Erfolg war nicht so richtig da. Dann ist jetzt ein Zusammenschluss von verschiedenen Gesellschaften in der Schweiz, Adastra und Balair. 1931 nachher Swissair. Und effektiv kam es dann nachher mit guten Flugzeugen wie DC-2 und DC-3, wo man dann nachher einem Passagier effektiv können, Komfort bieten und hat auch können kontinentale Flüge machen.
Und eben anfangs oder vor 100 Jahren hat man vielleicht auch noch nicht gedacht, dass das dann mal massentauglich wird werden, das Fliegen. Ob das Projekt von Bertrand Piccard und André Borschberg mit Solarenergie zu fliegen, ob das auch mal massentauglich wird, also ob die grossen Flüger dereinst mit dieser Energie werden um die Welt herumfliegen. Über das werden wir dann noch reden. Der Ulrich Wenger bleibt noch ein bisschen bei uns. Wir schauen dann auch noch ein bisschen in die Zukunft, probieren das einzuordnen in der Geschichte der Aviatik. 100 Jahre Luftfahrt in der Schweiz, da gibt es etliche Veranstaltungen, die das feiern. Wir haben den Link dazu auf unserer Internetseite auf drs1.ch. Als nächstes wollen wir wissen, was bringt eigentlich jetzt der Solarimpuls der Wissenschaft? Wie profitiert die von den Erkenntnissen, die hier gemacht werden? Wir finden es raus in wenigen Minuten.
Sei cambiata molto mentre io sono più sincero. Nuovi cieli azzurri sopra il mondo intero. Dopo il fischio brasiliano era azzurro ogni mio pensiero. Azzurro che cos'è? È ciò che piace a me. Azzurro che mi dà senso di libertà. Colora ciò che vuoi, perfino i sogni tuoi. Vedrai che li vorrai, azzurri come i miei. Che non hanno visto niente di sbagliato e fanno l'occhiolino. Azzurro che cos'è? È ciò che è dentro me, la parte che mi dà gioia e serenità. Colora ciò che vuoi, perfino gli occhi tuoi. Vedrai che li vorrei vedere nelle notti calde di cannoni accesi pronti per sparare. Azzurro che cos'è? È ciò che piace a me. Azzurro che mi dà senso di libertà. Colore
in the sky, just the two.
Federleichter Treffpunkt zu Solarimpuls. Das ist das Flugzeug von Bertrand Piccard und André Borschberg, das nur mit der Kraft der Sonne durch die Welt segeln will. Bei uns sind auch zwei Hörer dabei, die sich das Ganze anschauen, mithören. Der Werner Neier, er ist pensioniert, kommt aus dem Kaufmännischen, ist auch Ballonfahrer, leidenschaftlicher. Herr Neier, wenn ihr das Flugzeug anschaut, man sieht es aus der Distanz, was interessiert mich noch?
Also mich würde interessieren, warum dass die mit den Motoren, die sie drauf haben, nur mit zwei Blatt Propeller fliegen. Wenn man heute einen neuen Transportjumbo sieht, hat 8 Blatt Propeller, weil viel mehr Leistung muss bringen. Und warum man das hier macht, das kommt mir jetzt im Moment noch nicht in den Kopf.
Ich kann es so mit erklären, aber ich kenne jemanden, der die Antwort sicher weiss. Wir gehen da schnell ins Büro rein. Dürfen wir schnell reinkommen? Der André Borschberg ist nämlich hier. Er ist gerade am Telefon. Hängt schnell ab. André Borschberg. Wir haben eine Frage unseres Hörers, Herr Neier. Er interessiert sich, warum haben die Propeller hier nur zwei, sind es 2 Blatt Propeller und nicht wie bei anderen grossen Flugzeugen 8 Blatt Propeller?
Es wird mehr effizient so sein. Also die längere Propeller und schmaler Propeller haben die höhere Effizienz. Also mehr Kraft und weniger Widerstand. Und das ist die optimale Leistung. Man muss die relativ stark machen und mit großen Durchmesser. Und wir haben fast 4 Meter als Durchmesser hier bei Solarimpuls.
Leuchtet nicht das ein, Herr Neier?
So wie der es einmal gesagt hat, schon. Aber wir müssen vielleicht noch ein bisschen studieren darüber.
Das ist eine komplexe Angelegenheit. Dann haben wir den Hans Russi von Hunzenschwil aus dem Aargau, der uns geschrieben hat. Er möchte wissen, ist die Wirkung der Solarzellen, ist die grösser, wenn man in der Höhe ist?
Sie ist, ja. Aber der Grund dafür ist, dass wenn man höher fliegt, wird die Luft viel kälter. Und die Kälte erhöht die Effizienz von den Solarzellen. Also von 22% am Boden könnte es bis 23-24% gehen da, wegen dieser Kälte, die man oben hat, minus 40 Grad zum Beispiel, bei 9000 Meter.
Und die Solarzellen, das ganze Flugzeug übrigens, kann man anschauen bei uns auf dem Internet, drs1.ch, wir haben dort eine Bildergalerie. Sie haben 22% gesagt, das ist auch eine Frage von Hans Russi, der Wirkungsgrad der Solarzellen, der liegt bei 22%. Der Marc Schneeberger, der auch bei uns ist, ein Hörer, ist Ingenieur, wenn ihr das hört, 22% Wirkungsgrad, ist das viel oder wenig?
Also mich beeindruckt das, es ist für mich viel. Ich habe während dem Studium tiefere Zahlen gehört und das zeigt halt schon, dass die Zeit sehr schnell vorangeht und dass die Entwicklungsschritte gross sind. Da wäre eigentlich die nächste Frage. Man hat die Idee, 2012 zu fliegen. Wie stark oder wie weit muss sich der Wirkungsgrad bis dorthin verbessern, damit das ganze Projekt funktioniert? Also sowohl Solarzellen oder auch Akkus.
Also muss sich der Wirkungsgrad noch verbessern, bis es dann geht rund um die Welt?
Zum Glück nicht, nein, weil wir generieren genügend Energie. Was wir probieren zu tun, ist, die dünner zu bauen. Heute die sind 150 Mikron dünn oder dick. Man probiert diese bis 100 Mikron zu verdünnen. Das ist das erste Ziel. Aber unsere unsere Schwierigkeiten liegt bei den Batterien. Wir speichern nicht genügend Energie und wir hoffen, dass die Technologie sich verbessert. Also man hofft nicht, man plant und man arbeitet dafür. Heute hat man 220 Wattstunden pro Kilo. Man testet heute schon 240 und das Ziel ist, 260 zu erreichen. Das ist sicher machbar.
Und für das man das Ziel erreichen kann, ist eine Zusammenarbeit nötig mit Forschern, zum Beispiel auch mit Forschern von der ETH Lausanne. Da läuft eine sehr intensive Zusammenarbeit. Wie nachhaltig ist denn jetzt für die ETH das Projekt? Also was für Erkenntnis gewinnt die Wissenschaft dank Solarimpuls? Herauszufinden, habe ich mit dem Projektleiter des Grossprojekts der ETH Lausanne geredet, mit dem Pascal Vuillomene. Und er hat mir erklärt, was die Zusammenarbeit mit Solarimpuls der ETH Lausanne bedeutet.
Solarimpuls ist ein tolles technologisches Abenteuer. Viele Kenntnisse sind nötig, um so ein Projekt zu schaffen, und viele verschiedene Forschungsgebiete finden hier eine Umsetzung, zum Beispiel Aerodynamik, Werkstoffe oder Energie. Für die Forscher von der EPFL ist es eine Chance, diese Kenntnisse weiterzubauen und die Grenzen zwischen den Labors zu überschreiten. Das Projekt ist natürlich eine Motivation für alle, die Forscher, aber auch alle die Studenten, die bei den Projekten mitmachen. Und natürlich, es ist ebenfalls ein Schaufenster für die EPFL.
Wie hat die Zusammenarbeit angefangen?
Bertrand hat dieses Projekt an der EPFL gebracht. Im Jahr 2003 hat die EPFL mit dem Studium für Machbarkeit begonnen. Danach haben bis zu 12 verschiedene Labors mit den Solarimpulsingenieuren gearbeitet.
Und was konkret kommt nun von Ihrer Schule? Also was habt Sie konkret beigetragen zu diesem Solarimpuls?
So nach diesen ersten Studien hat die EPFL auf 4 verschiedenen Gebieten weitergearbeitet. Man hat verschiedene elektronische Elemente getestet, ebenfalls Motorteste wurden eingeführt. Und ein großer Teil drehte sich um die Werkstoffe. Um so leichte Kompositstrukturen zu bauen, muss man die Produktionstechnik optimieren. Wir haben viel mit der Firma Decision gearbeitet, um die Erstellung von diesen Materialien zu studieren. Wir haben auch bei der Wahl der richtigen Solarzellen mit verschiedenen Testen geholfen. Es war wichtig, effiziente Zellen zu finden, die leicht genug waren. Und die Frage, wie man diese Zellen in die Struktur einarbeiten kann, ist ein wichtiges Forschungsgebiet auch. Die Beziehung zwischen Pilot und Maschine wurde von den letzten Gruppen bearbeitet. Hier wollte man neue Lösungen entwickeln, die dem Pilot ermöglichten, wichtige Informationen zu bekommen. Es wurde durch vibrierende Armbinden erreicht. Mit Omega haben wir diese Armbinden ins Steuergerät integriert können.
Also vibrierende Armbinden, die dem Pilot dann mitteilen, irgendwelche Informationen weitergeben können?
Ja, genau. Die werden beim Pilot betragen, um wichtige Informationen an den Flug zu bekommen.
Wie funktionierte dann die Zusammenarbeit mit Herrn Picard konkret? Also kam er auch an die Uni, arbeitete er bei Ihnen? Wie lief da der Austausch?
Wir haben besonders viel mit André Borschberg gearbeitet. André war am Anfang des Projekts im EPFL. Wir haben die verschiedenen Forschungsprojekte zusammen festgelegt. Wir hatten regelmäßige Kontakte mit den Ingenieuren von Solarimpuls und den involvierten Gesellschaften. Solche Kontakte sind sehr wichtig, um sicher zu sein, dass die Forschungen konkret anzuwenden sind.
Und was planen Sie nun mit diesen Resultaten? Also können die auch weiter noch gebraucht werden für andere Sachen?
Ja, natürlich. Die Resultate sind schon bei den Firmen, die am Projekt mitarbeiten. Sie können direkt die neuen Kenntnisse für ihre eigene Produktion gebrauchen. Die Kenntnisse, die man dank dieses Projekt in unserem Labor entwickelt, können auch in ganz anderen Gebieten benutzt werden. Zum Beispiel, heutige Fragen im Sektor Transport geht es um leichtere und sparsame Fahrzeuge zu entwickeln. Was man mit Solarimpuls in Werkstoffwissenschaft und Energie gelernt hat, ist direkt benutzbar.
Es ist auch ganz viele Abenteuer und Pioniergeist spürbar bei diesem Projekt. War dieser Geist auch ansteckend für die Forscher bei Ihnen?
Ja, sicher. Ein solches Projekt bringt Labor von verschiedenen Horizonten zusammen. Es ist eine Motivation für die Forscher und Studenten. Wir haben auch viele Ausländerstudenten, die zu uns kamen, um an diesem spezifischen Projekt zu arbeiten.
Würden Sie selbst gerne einmal mit Solarimpuls fliegen?
Ich denke, es wäre weiser, erst mit dem Simulator zu beginnen.
Der Pascal Vuillemene von der ETH Lausanne. Also nicht selber mitfliegen, aber den Flug sicher nutzen für die Wissenschaft. Was bringt denn ein Solarimpuls den Menschen hier in der Region von Bayern? Ist der Picard für Sie eine Art Lokalheld oder ist es ein bisschen Geschmuch, wenn da das Flugzeug über Ihren Köpfen die ersten Flüge riskiert? Wir reden mit dem zuständigen Gemeinderat in wenigen Minuten.
But all I've got is a photograph.
DRS1 mit dem Treffpunkt. Wir haben viel von diesem Flugzeug geredet in den letzten anderthalb Stunden, von diesem Flugzeug Solarimpuls. Ein innovatives Projekt, das in wenigen Tagen, Wochen der Jungfernflug wird machen. Das erste Mal also für längere Zeit in die Luft rauf wird gehen. Stellt euch mal vor, das wäre in eurem Quartier. Über eurem Haus würde Solarimpuls den Jungfernflug machen. Wäre nicht das oder wird sich da ändern, ein bisschen geschmucht bei diesem Gedanken? Bei mir ist der François Leuthold, er ist Gemeinderat von Bayern, also von hier, zuständig für Sicherheit, Schulen und Wirtschaftsförderung da vom Zivilflugplatz. Herr Leuthold, die Leute hier in Bayern, haben die Freude an diesem Projekt oder haben sie ändern, ein bisschen Schiss?
Ja, die Leute haben sehr Freude an dem Projekt. Also, das ist nicht ein Projekt, das Angst macht diesbezüglich. Wir haben ja gewährt, dass die Testflüge nicht über grosse Überbauungen werden stattfinden. Das ist auch nicht die Idee vom Ganzen. Wir haben sehr nahe, die auch gebraucht werden. Also die Leute haben nicht Angst, im Gegenteil. Die sind sehr froh, dass das Projekt hier stattfindet. Das bringt wirklich ein bisschen Schwung in die ganze Region.
Es hat mich auch sehr darum da, dass Solarimpuls hierher kommt, nach Bayern. Was erhofft ihr euch von diesem Projekt?
Wir erhoffen uns natürlich für Wirtschaftsförderung einerseits, dass auch das Ganze die Region wieder mehr bekannt macht. Wir sind im Aufbau vom Zivilflugplatz, also das Flugfeld, das gemischt gebraucht wird mit dem Militärflugplatz und einem Technologiepark, den wir aufbauen, wo wir am Aufbauen sind für neue Technologien in der Luftfahrt.
Also ein ganzer Technologiepark, der hier entstehen soll. Wie weit seid ihr da fortgeschritten bei diesem Projekt?
Wir haben zwei Teile. Ein Teil ist bereit, da kann man bauen. Kann man heute die Baugenehmigung anfragen. Das ist der Teil, der keinen Pistenzugriff direkt braucht. Da haben wir sehr grosses Interesse. Wir haben Firmen, die fast abgeschlossen haben im Kaufvertrag.
Was für Firmen?
Also es sind Industrieentwicklungsfirmen in der Luftfart. Es sind kleine Nischen, die in dieser Luftfahrttechnologie, die aber sehr gut sind, die sehr gut zu Solarimpuls zusammenpassen, weil sie eben ein Produkt entwickeln wollen, das weniger Energie verbraucht, das auch für die Ökologie gut ist diesbezüglich.
Also Solarimpuls ein bisschen als Türöffner da. Und dann, der jetzt gesagt hat, der Flugplatz hier ist ja der bedeutendste Flugplatz für das Militär, also für die Luftwaffe. Das sind 11'000 Flugbewegungen pro Jahr, die da gemacht werden mit sehr lauten Flugzeugen. Ihr werdet den Flugplatz aber jetzt ein bisschen auch in einen Zivilflugplatz umwandeln. Hat allerdings die letzten Bewilligungen vom Bund noch nicht. Das ist also sehr alles ein bisschen im Wandel. Inwieweit soll euch auch da Solarimpuls helfen, dass also da auch Zivilluftfahrt einen festen Standplatz bekommt?
Wir hoffen, dass es natürlich auch einem Bund bzw. einem Batzel ein bisschen Druck gibt auf der politischen Ebene. Der Bundesrat hat entschieden, dass Solarimpuls in der Schweiz sein soll, in Bayern sein. Und wir warten auf das Betriebsreglement. Es soll das Ganze noch ein bisschen Balance geben, dass der Bund merkt, das ist ein seriöses Projekt. Das sind mehrere seriöse Projekte, die kommen auf dem Flugplatz, auf dem Flugfeld, das wir bewilligen lassen. Und das sollte uns hoffentlich auch ein bisschen helfen diesbezüglich.
Und wie wichtig ist das Prestige jetzt von Solarimpuls für Bayern?
Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Das Projekt mit Bayern ist seit über 100 Jahren in der Luftfahrt. Eben, wir haben vorher darüber geredet, über die verschiedenen Flüge, die stattgefunden haben vor 100 Jahren. Die Stadt Bayern hat in den 30er Jahren das Land geschenkt am Bund für den Militärflugplatz. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir auch wieder ein bisschen von dem profitieren können, von dem Ganzen. Wir sind mit der Luftfahrt aufgewachsen, ob es jetzt militärisch oder zivil sind, und haben schon immer Pioniere da gehabt. Und 100 Jahre später haben wir wieder Pioniere, die da sind. Und das ist natürlich für das Image der Region sehr, sehr gut.
Wenn der Solarimpuls das erste Mal in die Luft geht, wo werdet ihr denn sein?
Ja, so nahe wie möglich.
Und das verfolgen?
Ja, klar.
Danke euch vielmals, François Leuthold, Gemeinderat, Sicherheit, Schulen und Wirtschaftsförderung vom Zivilflugplatz hier von Bayern. Jetzt wollen wir noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Was hätte das Projekt für eine Zukunft? Fliegen wir irgendwann alle mit Solarenergie? Wir machen eine Schlussrunde in wenigen Augenblicken.
Schmecke der Kaffee durch den Duschvorhang, eine geröstete Wolke schleicht der Wange entlang und in die Wolke, in die Wolke.
zwischen den Zielen alles frisch und neu. Und ich tauche in die Woche. Am Hausegen blast mir der Westwind entgegen. Es verblasen die Tattoo und ich weiss, was ich sage. Heute ist ganz genau, wie heute muss sein. Die Sonne geht auf und ich sag dir, heute gehört sie mir. Heute klingt mir alles und niemand bremst mich nie mehr. Die Sonne geht auf und ich sag dir, heute gehört sie mir. Laufen von selber und ich laufe mit und ich schnaufe. Es fällt an von Gerufen. Gehören von weitem wie eine Krähe kreit. Es schmeckt nach dem Gras, wo der Bauer gerade gemäht. Und ich schnaufe. Es fällt an von Gerufen. Der Himmel ist hellblau, ein Flugzeug zieht durch. Tausend Gedanken auf das Mal in der Birne, weil heute ist ganz genau, wie heute muss sein. Die Sonne geht auf und ich sag dir, heute gehört sie mir. Heute klingt mir alles und niemand bremst mich nie.
Sei es mit dem Treffpunkt. Und es geht heute darum, mit wenig Energie weit zu kommen, hoch aufzukommen, sowohl bildlich wie auch im übertragenen Sinn. Wir sind bei Solarimpuls, dem neuesten Projekt von Bertrand Piccard und dem André Borschberg. Und dass da wirklich Energie gespart wird, nicht nur, wenn es um das Flugzeug geht, sondern auch sonst, zeigt ein kleines Beispiel da an der Tür vom Büro hängen der Zettel. Also wenn man aus dem Büro rausgeht, fragt ihm da der Zettel, did you switch off the lights, the heaters, the ventilation? Also es ist wirklich alles abgestellt, Licht, Heizung, Ventilation. Also auch im Kleinen wird hier Energie gespart. Man will schauen, dass man wirklich nicht zu viel braucht. Bei mir wieder der Bertrand Piccard. Dürfte ich euch bitten, laufen wir da schnell rüber in die Lounge, die eingerichtet wurde. Hier findet heute die Einweihung statt von diesem Hangar. Bertrand Piccard, wir haben Fragen noch bekommen. Wir bekamen Fragen von Hörern, die sich auch so um die Zukunft ein bisschen drehen, dieses Projektes. Hat Solarimpuls eine Zukunft, also dieser Solarantrieb in der Zivilluftfahrt? Das möchte Jürgen Altmann wissen. Was glauben Sie?
Ja, es ist eine sehr wichtige Frage. Ich muss wirklich antworten mit einer Rücksicht auf den 20. Jahrhundert. Wenn Charles Lindbergh hat über den Atlantik geflogen in 1927, er war allein an Bord und der ganze Flugzeug war voll von Treibstoff. Mit Solarimpuls jetzt, wir sind in die gleiche Situation. Wir haben einen Pilot an Bord und der Gewicht ist für Batterien. Aber nach Charles Lindbergh, nach 25 Jahren, nach der Atlantiküberquerung von Lindbergh, Es waren 200 Leute in jedem Flugzeug über den Atlantik. Und niemand wusste, dass es würde so sein. Nur Technologieentwicklung. So jetzt mit Solar Impulse, wir haben auch keine Ahnung, was wird passieren. Aber wir müssen die Türe öffnen, um zeigen zuerst, dass es ist möglich mit einem Pilot ohne Treibstoff. Dann wir werden sehen, ob die Flugzeuge in die Zukunft werden Solarenergie benutzen oder welcher Treibstoff das sein wird. Ich glaube persönlich, dass die Flugzeuge von der Zukunft werden nicht sehr viel Solarenergie, sondern saubere Treibstoff. Wasserstoff, Biogas, Bioethanol von dritter Generation und so weiter. So, zum Schluss, wir sehen, dass Solar Impulse hat nicht wirklich das Ziel, Solarenergie zu promotieren für Zivilluftfahrt, sondern erneuerbare Energien und saubere Treibstoff zu promotieren für die ganze Gesellschaft.
Was glauben Sie, Ulrich Wenger, Sie sind Aviatik-Experte, beschäftigen sich intensiv mit der Flugfahrt. Wie werden die Flugzeuge in Zukunft angetrieben? Was denken Sie?
Ich habe jetzt natürlich zugelassen beim Herrn Bicard und bin einverstanden. Wir wissen jetzt nicht, was hergeht, aber dass wir etwas machen müssen, ist sicher sehr, sehr wichtig. Was denn für Treibstoff und für Treibstoffarten und Antriebsarten gemacht werden, das wird sich zeigen. Sicher ist das aber eine wichtige Voraussetzung, dass das Projekt zum Laufen kommt, dass man das richtig anfangen, wie das ja der Grundstein schon gelegt ist. Und ich wünsche, dass das wirklich eine zukunftsweisende Art von der Fliegerei zeigt und hoffe und wünsche alle alles Glück an der Solar Impulse und in den Promotoren.
Es gibt auch kritische Stimmen. Wir haben eine Mail bekommen eines Hörers von Ronald Wild. Er sagt, das wird nie massentauglich. Es geht Ihnen vielmehr um einen persönlichen Prestigegewinn. Was halten Sie diesem Herrn entgegen?
Es ist auch sehr gut, kritische Fragen zu haben, so wir können wirklich erklären, warum wir das machen. Ich glaube, dass mit Solar Impulse wir machen eine Demonstration, dass etwas unmöglich kann möglich sein. So, natürlich, es gibt viele Leute im Team, es gibt Partner, es gibt Piloten, André Borschberg und ich, aber das Ziel ist nicht, Werbung für uns zu machen, sondern unser Flug, unsere Arbeit und unsere Position in Solar Impulse zu benutzen, um Werbung zu machen für erneuerbare Energien. Es ist leichter, ein Interview mit André und ich zu machen, als direkt mit dem Flugzeug. So, natürlich, Leute können denken, oh, es ist eine Ego-Trip, es ist eine Prestige-Suche. Nein, ich muss diese Zuhörer sagen, ich bin schon berühmt mit dem Flug um die Welt mit dem Ballon. So, ich benutze diesen Ruhm, um diese erneuerbaren Energien zu promotieren. Es ist sinnlos, wenn Sie sind berühmt, nicht eine Botschaft zu haben. Das ist schade, wenn Sie diese Ruhm nicht benutzen. So, ich benutze das mit Solar Impulse und wissen Sie, es ist auch ein sehr große Gefahr für uns. Ich habe schon viel erreicht im Leben. Jetzt vielleicht, das ist ein Misserfolg mit Solar Impulse. So, es ist auch ein Risiko für Prestige oder so weiter.
Und was ist für ein Gefühl, wenn Sie so bewundert werden von den Leuten, wenn Sie eben so berühmt sind? Mögen Sie das eigentlich?
Es gibt zwei Seiten. Natürlich, es erlaubt, interessante Beziehungen zu haben. Es bringt Vertrauen für Partner und Sponsoren. Es gibt Leute, die wollen in dem Team kommen und so weiter. Aber es ist auch ein Risiko. Wenn ich etwas falsch mache, die Leute schlagen mir auf den Kopf viel mehr, als wenn ich wäre total Unbekannte.
Was machen Sie nach Solar Impulse, wenn die Weltumrundung geglückt ist? Was für ein Projekt hat Bertrand Piccard dann auf Lager?
Ich glaube, das ist ein Projekt, der hat keine Ende. Wenn dieses Flugzeug kann mit einem Pilot fliegen, Ich glaube, dass nachher die Entwicklung von Technologie wird erlauben, dass wir haben zwei Piloten gleichzeitig und dass André und ich, wir können nonstop um die Welt fliegen. Das ist noch nicht möglich heute, aber ich glaube, es wird in 5 Jahren möglich sein. Ich hoffe mindestens. Und nachher, wir werden mit diesem Projekt weitergehen, mit der Promotierung und Werbung und Marketing für erneuerbare Energien, für Clean Tech. Wir müssen jetzt wirklich eine Sache verstehen. Und das ist das Herz von Solar Impulse. Es gibt heute die Technologien in die Laboratorien, in die Universitäten, die erlauben, die Hälfte von unserer fossilen Energie zu sparen. Diese Technologien sind noch nicht auf dem Markt, weil die Industrie ist nicht gezwungen, diese Technologie zu benutzen. Deshalb, wir brauchen viel mehr Ermutigung für die Behörden, für die Regierungen, für die politischen Leute, um diese Technologie auf den Markt zu bringen, die industriell zu zwingen, das zu benutzen. Und das ist wahrscheinlich ein Kampf für die nächsten 10 oder 15 Jahre. So, Sie sehen, dass wir haben noch viel Arbeit mit Solar Impulse, wenn wir wollen in diese Promotierung teilnehmen.
Also die Arbeit geht weiter. Herzlichen Dank, Bertrand Picard, und alles Gute auch für den Jungfernflug dann von Solar Impulse. Danke.
Danke für Ihr Interesse.
Dann möchte ich noch zu unseren Hörern gehen, die die ganze Zeit bei uns waren, das können verfolgen. Werner Neier, was nehmt ihr mit jetzt von den Erlebnissen, die ihr hier hattet?
Also wenn ich hier den Hangar anschaue, dann kommt mir das vor wie ein riesengroßer Hobbyraum, wo bastelt wird. Und wenn eine Vision soll wahr werden, dann glaube ich, kann nur in so einem, in Anführungszeichen, chaotischen Umfeld, wie ich das jetzt hier sehe, gute Ideen produziert werden und freie Gedanken umgesetzt werden.
Das ist ja das Credo von Herrn Picard. Er sagt ja, dass 20% im Leben sind planbar, der Rest ist Zufall. Mit dem muss man umgehen können, dann wird man glücklich. Herr Schneeberger, was nehmen Sie mit von heute?
Ja, ich glaube, ich nehme ein Stück Faszination mit von Herrn Picard, dass man einfach Sachen, die möglich sind, auch sollte versuchen umzusetzen und zeigen, dass sie möglich sind.
Also ein Pioniergeist, der ein bisschen ansteckend ist?
Ja, auf jeden Fall ansteckend, ja.
Wir sind gespannt. Herr Schneeberger übrigens ist Leichtathlet, Spitzensportler. Vielleicht steckt ihn das jetzt hier an und er wird, wieso nicht, an den Olympischen Spielen in London eine Medaille holen mit dem Schwung, den er hier geholt
hat. Ja, ich weiss nicht, ob sich das gross auf die Leichtathletik auswirken kann, aber es wird, ja, die Motivation kann dort wichtig sein, ja.
Drücke auf alle Fälle Däume und erstes Mal, dass ihr da seid. Herzlichen Dank. Das war der Treffpunkt live von Bayern. Und jetzt hat mir da die Pressesprecherin, der Picard, wird noch etwas sagen. Was, der Picard?
Ja, ich glaube, dass wir müssen auch sagen, dass es ist ein öffentliches Projekt in einem Sinn, nicht nur ein Geheimnisflugzeug in einer Halle. Die Leute können auch teilnehmen und es gibt Leute, die haben in unser Supporterprogramm geschrieben, so sie können alle Nachrichten bekommen. So, es gibt eine Freundegruppe, die bekommen jede Information, jedes Mal, wir machen etwas. Es gibt Leute, die haben Solarzellen adoptiert. Es gibt Leute, die haben ihren Namen auf dem Flugzeug geschrieben. So, es gibt viele Möglichkeiten zu teilnehmen. Und das freut mich auch sehr viel, dass es gibt so viel Begeisterung, nicht nur in unserem Team, aber auch in dem Publikum durch dieses Supporterprogramm.
Bertrand Picard, auch ein Mann, der sein Projekt gut kann verkaufen sicher. Wir haben den Link zu der Internetseite von Solar Impulse bei uns auf drs1.ch. Dort findet ihr alle Informationen. Dann schauen wir noch auf den Treffpunkt von morgen. Morgen beleuchtet DRS1 die Heimarbeit in der Schweiz. Früher und heute. Das geht von den Handstickerinnen im 18. Jahrhundert bis zu den Heimarbeitern heute. Wie wichtig ist Heimarbeit? Wie sinnvoll ist es? Was sind Chancen und auch Gefahren? Der Treffpunkt morgen mit dem Joschi Kühne von 9 bis 11.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.